ARD Sounds.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maike Nielsen und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe heute Morgen schon lauter Pechgeschichten gehört. Ein Kollege hat sein Handy verloren, der andere hat seine Jacke nicht gefunden und ich musste auf dem Weg zur Arbeit mein Fahrrad schieben, weil es mitten auf der Strecke einen Platten bekam. Ist aber alles nichts im Vergleich zur Aufregung von Eltern, die erfahren haben, dass ihr Kind 20 Stunden weniger Schulbegleitung pro Woche bekommt. So wie Katharina. Sie hat einen Sohn mit geistigen und körperlichen Einschränkungen.
Das belastet mich als Mutter, als Mensch und aber auch, es ist einfach so eine Ungerechtigkeit. Also, dass man das, was ich frage, auf welcher rechtlichen Grundlage ist diese Entscheidung passiert? Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, dass Schulbegleitungen in Zukunft anders organisiert werden sollen. Dagegen protestieren heute Nachmittag auch Menschen in der Innenstadt. Ja, wir sprechen außerdem über ein Hamburger Unternehmen, das so beliebt ist, dass Beschäftigte es ihren Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Und der HSV hat eine neue Sportvorständin und die stellen wir euch auch gleich vor. Heute ist der 1. Juli.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wie Schulbegleitungen künftig organisiert werden sollen, darum ging es übrigens heute auch in der hamburgischen Bürgerschaft. Während wir das hier aufzeichnen, läuft die Debatte aber noch, denn vorher haben die Abgeordneten lange darüber debattiert, wie Frauen besser vor sexueller Gewalt geschützt werden können. Der rot-grüne Senat will sich ja im Bundesrat für die Regel nur Ja heißt Ja stark machen, wenn es um Sex geht. Und ja, Oliver Wuttke hat bei der Debatte zugehört. Was genau gibt's denn da eigentlich zu diskutieren, Oliver?
Ja, da muss man sich wohl erstmal klar machen, was genau eigentlich das Problem ist. Im Moment gilt ja die gesetzliche Regel übersetzt ins alltagssprachliche Nein heißt Nein. Und das klingt doch erstmal ganz wunderbar nach einvernehmlichen Sex. Aber diese Rechtslage hat entscheidende Lücken, findet zum Beispiel Sarah Timmern von der SPD.
In 40-70% der Vergewaltigung fällt das Opfer in eine sogenannte Schockstarre. Wer nach oder während eines Überfalls ebenfalls erstarrt, der wird nicht gefragt, warum hast du dich denn nicht gewehrt? Warum hast du denn nicht lauter Nein geschrien?
Also in Zukunft soll das Gesetz so formuliert sein, dass nur ein ausdrückliches Ja auch wirklich Zustimmung bedeutet. Das ist der Vorschlag des rot-grünen Hamburger Senats. Aber in der Justizministerkonferenz vor 3 Wochen hier in Hamburg, da ist das nicht angenommen worden. Einige unionsgeführte Länder sind dagegen gewesen. Und auch die CDU hier in der Bürgerschaft hat mit diesem Vorschlag Probleme. Der Abgeordnete Richard Seelmecker sagt zum Beispiel, der Fall der Schockstarre, der sei auch jetzt schon gesetzlich geregelt. Und so ein klares Ja, das sei in der Praxis schwer nachzuweisen.
Was möchten Sie denn den Richtern an die Hand geben? Sollen die am Ende ein Formular dabei haben? Einwilligung auf Intimität bis auf Widerruf? Wollen Sie nach 7 Minuten nochmal nachfragen? Das sind doch die praktischen Fragen, die am Ende ein Gericht zu beurteilen hat, wenn solche Fälle zu Gericht kommen, meine Damen und Herren.
Trotzdem hoffen SPD und Grüne, dass sie ein paar der CDU-CSU-Länder im Bundesrat noch überzeugen können. Und Hamburgs grüne Justizsenatorin Anna Gallina, die sieht dafür auch 2 gute Gründe. Erstens, es muss dieses Prinzip, nur Ja heißt Ja, für Jugendliche wegen einer EU-Richtlinie sowieso in Deutschland eingeführt werden. Und zweitens gibt es mit dieser Regel auch schon bei Erwachsenen gute Erfahrungen, sagt Gallina.
Und dann gibt es noch 15 europäische Länder, die haben sich gedacht, Mensch, wir trauen uns das zu, wir kriegen das hin. Und die machen das einfach. Die kommen total zurecht.
Das sollte auch in Deutschland klappen, findet die Grünen-Politikerin.
Mhm. Und also ich finde es ja echt immer teilweise auch zynisch, ne, die Debatte darüber, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen als Frau. Aber du hast jetzt schon mal ein paar Parteien angeführt. Was haben denn die anderen dazu gesagt, die AfD und die Linke beispielsweise?
Nee, bei der CDU war klar, die hat rechtliche Bedenken und auch die AfD findet, das ist eigentlich eher ein theoretisches Konstrukt, sagt zumindest der Abgeordnete Eugen Seiler von der AfD.
Wird dadurch auch nur eine einzige Vergewaltigung verhindert? Nein. Denn Vergewaltiger handeln nicht deshalb, weil ihnen die juristische Definition von Zustimmung unklar wäre.
Und er verweist darauf, dass Spanien, was hier in der Debatte oft als Vorbild genannt wurde, mit einem schärferen Sexualstrafrecht und sehr viel stärkeren Frauenrechten, eben auch nicht frei sei von Vergewaltigung. Die Linke sieht das gänzlich anders, die findet den Vorschlag erstmal gut. Hilal Latifi von den Linken findet sogar, das muss auf jeden Fall beschlossen werden, wirbt auch um Zustimmung im Bundesrat. Aber sie hofft vor allen Dingen, dass Hamburg auch vorher selber schon etwas tut und nicht erst darauf wartet, dass sich im Bund irgendetwas rechtlich ändert.
Warum fehlen in Hamburg noch immer Frauenhausplätze? Warum kämpfen Beratungsstellen um Finanzierung? Warum gibt es keine systematische Schulung von Polizei und Justiz?
Das alles könne die Stadt auch ganz alleine machen und da müsse man eben nicht nach Berlin gehen und erst die anderen Länder fragen.
Ja, auf jeden Fall trotzdem wichtig, dass es diese Diskussion gibt. Ich hoffe, da passiert jetzt auch mal was. Dankeschön, Oliver Wuttke.
Gerne.
Wir leben ja gerade in herausfordernden Zeiten, wie man nicht nur an den Debatten in der Bürgerschaft sieht. Und ja, darauf müssen sich unter anderem auch Verkehrsbetriebe einstellen. In Hamburg beschäftigt sich die Hochbahn schon länger damit, wie sie ihre Züge und Busse zum Beispiel durch Starkregen oder extreme Hitze rollen lassen kann, und hat einen Plan entwickelt. Den hat sich Reinhard Posselt angehört. Wie sieht der aus, Reinhard?
Ja, 20 Millionen Euro steckt die Hochbahn in Maßnahmen, wie die U-Bahn und die Busse auch in der Krise fahren können. Du hast das Klima schon angesprochen. Da wird jetzt darauf geachtet, dass bei Starkregen die Bürgersteige vor den Bushaltestellen höher liegen. Nach dem Motto, Hochpflastern ist besser als Absaufen. Und einige U-Bahn-Abgänge, die bekommen hochfahrbare Dämme. Dazu sagte uns der Hochbahn-Vorstandssprecher Jens Günther Lang.
Also bei Starkregen und Regenereignissen und Sturmflut, dann sieht man bei der einen oder anderen Eingang plötzlich, dass so eine kleine Rampe hochgehen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, wenn das Wasser plötzlich die Straßen entlang läuft, dass das Wasser dann nicht die Haltestellen überflutet. Wie sind unsere Klimaanlagen bei extremen Hitzen? Wir hatten ja letzte Woche gerade mal einen Test, wie man bei über 40 Grad mit solchen Anlagen umgeht. Das untersuchen wir nochmal sehr, sehr genau.
Mehr Resilienz will der Hochbahnchef auch bei Stromausfällen oder gar bei Verteidigungsfällen. So prüft die Hochbahn jetzt, welche U-Bahn-Tunnel für den Zivilschutz echt geeignet wären.
Mhm. Aber sag mal, an der Art der Fahrzeuge hält die Hochbahn fest, oder?
Nee, das ändert sich eben. Als letzten Punkt der Widerstandsfähigkeit kauft die Hochbahn jetzt doch Dieselbusse, 100 bis 150 Stück. Bisher war das alte Versprechen immer von Hochbahn und Senat, wir schaffen ab 2020 nur noch emissionsfreie Busse an. Das ist wirklich auch ein Grundpfeiler der Klimamaßnahmen gewesen. Nur sind Elektrobusse eben mehr als zweimal so teuer wie Dieselbusse. Und der Bund hat jetzt seine dicken Zuschüsse für Elektrobusse gestrichen. Ganz ehrlich, ich habe das als Journalist 15 Jahre lang immer wieder weitergegeben an unsere NDR-Nutzerinnen und Nutzer, also an euch. Die Stadt Hamburg kauft vorbildlich nur noch saubere Busse. Und jetzt fühle ich mich als Journalist wirklich mies, jahrelang falsche Meldungen von Seiten der Politik und der Hochbahn verbreitet zu haben, die jetzt doch auf einmal wieder Dieselbusse kaufen. Das habe ich heute mal dem zuständigen Verkehrssenator Anis Tjax frank und frei gesagt, ob er verstehen könne, dass mir das nahe geht. Und Tjax reagierte durchaus betroffen.
Ich möchte Ihnen sagen, ich glaube nicht, dass das eine Fehlinformation war, sondern Sie müssen wissen, also ich meine, die Strategie, die Olaf Scholz mal ausgerufen hat, war ja von 2010, ne, glaube ich, dass er gesagt hat, wir kaufen ab 2020 nur noch emissionsfreie Busse. So, wir sind jetzt im Jahr 2026 und wir halten im Grundsatz ja an dieser Strategie fest. Das hat sich ja nicht verändert. Wir müssen nur einfach mal feststellen, dass man nach 15 Jahren auch manchmal sich die Realität verändert hat und man sich bestimmte Dinge angucken muss.
Ja, und nach dem Pressetermin kam Tjax dann nochmal zu mir und sagte, auch er wolle eigentlich unbedingt keine Dieselbusse mehr kaufen. Und das sei auch in seiner Grünen Partei eine heftige Diskussion. Immerhin werden die meisten dieser Hochbahn-Dieselbusse jetzt mit recyceltem Fritteusenfett betankt.
Mhm, ja, das ist echt interessant. Also gerade du, der du jetzt schon so ewig dabei bist und den auch so begleitest, finde ich echt immer spannend, wenn du so davon erzählst. Aber klingt ja so, als ob die Hochbahn sich gerade auf ziemlich viele neue Herausforderungen einstellen muss. Und als Hochbahnbeschäftigter ist das wahrscheinlich auch nicht immer leicht, oder?
Ja, die müssen wirklich hart ran. Aber es gab in diesem Jahr eine recht nette Gehaltserhöhung nach den Streiks im Frühjahr. Und der Teamgeist ist wohl recht gut. Auch die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Beachtliche 80% der Hochbahnerinnen und Hochbahner würden ihren Arbeitgeber weiterempfehlen. Im Bundesdurchschnitt sind das nur so 69%.
Mhm, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und sag mal, kommt das gute Gefühl bei den Fahrgästen an?
Ich glaube schon, denn die meisten sind sehr zufrieden mit der U-Bahn und mit den Hochbahnbussen. Das zeigen repräsentative Befragungen. Denn im Gegensatz zur S-Bahn ist die Hochbahn fast immer zuverlässig. 98% der U-Bahn kommen pünktlich an. Das ist der beste Wert in ganz Deutschland. Und nicht mal 1% der Züge fallen aus. Das macht eben zufriedene Fahrgäste. Und davon zählte die Hochbahn letztes Jahr 552 Millionen. Ein neuer Rekordwert.
Ja, ich nutze das ja auch immer fleißig. Aber wenn ich in meine HVV-App gucke, bekomme ich auch relativ häufig Störungsalarm wegen Baustellen. Wird das im nächsten Jahr so bleiben? Was meinst du?
Gut, die Baustellen gibt es auf den Straßen, dann stocken die Busse. Aber die Hamburger Hochbahn, die investiert eben auch eine Rekordsumme für neue Busse und Bahnen und damit auch Baustellen. Sie gab letztes Jahr 938 Millionen für Investitionen aus. Denn um diesem Fahrgastansturm Herr zu werden, da kauft man neue Busse, U-Bahn-Züge der Reihe DT6. Und nicht ganz ohne Stolz sagte dazu die Hochbahn-Finanzchefin Merle Schmidt-Brunn.
Wir sind jetzt wirklich fast an der 1 Milliarde Euro Investition und das sind ganz klar Investitionen in die Zukunft, das sind Investitionen in die nächste Generation. Sie erinnern vielleicht, letztes Jahr war ich noch hochschwanger, als ich hier gesessen habe. Von daher muss ich natürlich jetzt auch immer an die nächste Generation noch intensiver denken und das ist die Generation, für die wir das hier alles tun.
Ja, 2040, wenn das Baby der Finanzvorständin schon Teenager ist, dann soll man mit der U5 von Bramfeld über St. Georg, über das UKE bis nach Osdorf fahren können. Aber schon nächstes Jahr wird schon einiges fertig. Die Hochbahn eröffnet nächstes Jahr die U4-Verlängerung zu Horner Geest und nimmt nächstes Jahr einen Probebetrieb auf der U5-Mini-Teilstrecke zwischen Sengelmannstraße und City Nord. Und es rollen die ersten autonom fahrenden Minibusse der Hochbahn, genannt Holon, mit 15 Fahrgästen. Ja, wenn es auch viele Monate verspätet kommt.
Das klingt ja alles ganz spannend, ja. Und wer weiß, wie es aussieht, wenn das kleine Baby erwachsen ist. Ja. Dankeschön, Reinhard. Es gibt eine neue starke Frau beim HSV und sie heißt Katlin Krüger. Seit heute ist sie die erste Sportvorständin in der Fußball-Bundesliga. Und Janine Legrand ist ins Volksparkstadion gefahren, um sie zu treffen. Wie kann ich sie mir denn vorstellen, Janine?
Sehr schlank, blond und sehr offen und sehr freundlich auf alle Fälle. So war der erste Eindruck. Katlin ist 41 Jahre alt, eine ehemalige Fußballspielerin, hat für den FC Bayern München unter anderem gespielt bis 2009. Dann hat sie ihre aktive Karriere beendet und ist ins Management. Und hier war sie ganz lange Teammanagerin.
Und was hat sie jetzt mit dem HSV vor?
Viel, kann man sagen. Also sie will auf alle Fälle, dass der HSV sich in der ersten Liga etabliert. Dann will sie den HSV strategisch weiterbringen. Menschenführung, Weiterentwicklung, das sind so ihre Themen. Und sehr am Herzen liegt ihr der Nachwuchs. Da will sie auch sehr ein Augenmerk drauf legen.
Wird sie denn quasi als erste Amtshandlung direkt neue Spieler und Spielerinnen holen?
Na, sie hat gesagt, Transfers, das wird weiter die Aufgabe von Klaus Koster erstmal bleiben. Der übernimmt das und sie will erstmal alles ganz in Ruhe kennenlernen. Aber eine wichtige Personalie hat sie heute bekannt gegeben, gleich auf der Pressekonferenz, die alle Frauenfußballliebhaber und Liebhaberinnen interessieren wird und freuen wird. Denn Deutschlands Top-Talent Lotta Wrede, die 18-Jährige, die hat ihren Vertrag beim HSV verlängert. Das stand ja immer in der Schwebe. Sie wurde ja jetzt auch schon beim FC Barcelona gesehen, aber jetzt hat sie beim HSV unterschrieben und bleibt erstmal hier in Hamburg.
Das ist doch eine gute Nachricht, ne?
Das ist eine sehr gute Nachricht, ja genau.
Dankeschön, Janine.
Gern.
So, und ich muss jetzt zusehen, dass ich mein Fahrrad wieder heil kriege. Wird eine tolle Abendbeschäftigung. Hoffe, ihr habt's entspannter. Danke an Hanno Heubel für den Ton heute. Und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.